Heute aus der Buchhandlung Eulennest in Baden-Baden. Zu Gast ist die Düsseldorfer Autorin Mitu Sanyal mit ihrem neuen Roman Antichristi. Mein Name ist Julia Schröder. Guten Abend. Und guten Abend, Frau Sanyal.
Es ist so schön, hier zu sein, in dieser wirklich wunderschönen Buchhandlung.
Das stimmt, das ist wirklich schön hier. Frau Sanyal, Sie sind ja Kulturwissenschaftlerin und Journalistin, haben Hörspiele geschrieben, Radiofeatures und einflussreiche Sachbücher über Themen, die vor gar nicht so langer Zeit vielen noch in die Schublade Frauen und Gedöns gesteckt haben. Ich meine die kulturwissenschaftlichen Bücher Vulva und Vergewaltigung. Vor 3 Jahren ist nun Ihr erster Roman Identity erschienen, jetzt der zweite, Antichristi. Frau Sanyal, wieso auf einmal Romane? Was reizt Sie an dieser literarischen Großform?
Ich wollte immer schon Romane schreiben. Niemand wollte meine Romane damals haben. Also es ist tatsächlich ungelogen so, dass dann Verlage gesagt haben, das ist alles sehr schön, danke, aber wir haben schon eine indische Autorin, wir brauchen nicht noch eine. Das war damals Arundhati Roy. Also in Übersetzung wohlgemerkt. Und da hat sich einfach sehr, sehr viel verändert. Der deutsche Buchmarkt hat sich verändert. Es ist klar geworden, dass ganz viele andere Menschen auch lesen, dass irgendwie alle Menschen, die vorher gelesen haben, auch lesen. Es ist halt viel, viel, viel diverser und offener geworden. Und ich dachte in dem Roman, das teste ich jetzt mal aus, wie viel Diversität der deutsche Buchmarkt so ertragen kann.
Ja, es ist auch lustig zu sagen, indische Autorin, weil Sie sind ja eine Düsseldorfer Autorin. Arundhati Roy ist eine indische Autorin. Sie hatte ich bisher für eine deutsche Autorin gehalten mit einem indischen Elternteil. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen Bewusstsein tatsächlich vorhanden, Diversität in der Gesellschaft gewachsen. Ausnahmsweise möchte ich was zum Ort dieses Literaturgesprächs sagen. Wir haben es schon kurz angesprochen. Das ist nämlich wirklich ideal, um diesen neuen Roman von Mitu Sanyal vorzustellen, finde ich. Die Buchhandlung Eulennest, die erst im vergangenen Sommer hier eingezogen ist, befindet sich mitten im historischen Kern von Baden-Baden in einem Haus aus der späten Gründerzeit, würde ich mal schätzen. Wenn man durch das Portal reinkommt zwischen den alten geteilten Schaufenstern, dann betritt man einen schönen rötlichen Terrazzoboden. Im Inneren sind Jugendstilornamente an den Wänden und ein Oberlicht in Form einer stilisierten Blüte auf einer Säule. Und das ist kombiniert mit ganz moderner, gut ausgeleuchteter Buchhandlungsarchitektur. Frau Sanyal, dieses Ineinander der Zeiten in diesem historischen Ambiente hier, das passt doch besonders gut zu Antichristi, finden Sie nicht?
Absolut, aber das da oben ist ja auch eine stilisierte Vulva, wenn man nochmal auf mein erstes Buch zu. Sie werden jetzt immer da oben hinschauen und wissen, es ist eine stilisierte Vulva, eines der klassischen Formen der Vulva.
Ja, ob die Leute, die das vor 100 Jahren schätzungsweise hier eingebaut haben.
Mit Sicherheit.
Ja, aber es gibt tatsächlich noch einen anderen Grund, warum das sehr gut zu dem Roman passt, weil das ist so dieses Ineinander der Zeiten. Dazu werden wir ja gleich noch kommen.
Genau, und dass keine Zeit jemals vorbei ist. Alle Zeiten passieren immer parallel und gleichzeitig. Genau. Und das ist ja auch physikalisch de facto so. Also alles passiert gleichzeitig. Zeit, wie wir sie wahrnehmen, ist ja eigentlich eine Illusion.
Mit Identity hat Antichristi den wortspielhaften Titel gemeinsam, den eindrucksvollen Umfang und die Aspekte Postkolonialismus, Race und Gender. Aber die Handlung von Antichristi, die ist nicht im Dunstkreis der Universität Düsseldorf angesiedelt, sondern in London, meistens jedenfalls. Los geht's aber, das Buch auf einer windigen Wiese am Rhein. Und diesen Anfang des Romans wird Mitu Sanyal jetzt lesen. Ich bin sehr gespannt, bitteschön.
Genau, also was muss man vorher wissen? Nicht besonders viel, meine Hauptfigur heißt Durga. Sie ist 50 Jahre alt, ihre Mutter ist gerade gestorben und es ist halt die Beerdigung ihrer Mutter. Sie hat einen Vater, der Dinesh heißt, ihre Mutter heißt Lila. Sie hat einen Ehemann, Jack, der Schotte ist. Das heißt, ich werde gleich mit schlechtem schottischen Akzent lesen. Also es ist wahrscheinlich sehr rassistisch, wenn ich versuche, einen schottischen Akzent nachzumachen, aber das müssen Sie mir dann verzeihen. Es gibt ja immer diese schlimmen Bücher, die anfangen mit, es gibt ein indianisches Sprichwort, das, und dieser Roman fängt halt an mit dem Satz, es gibt ein indisches Sprichwort. Verstreue Asche nicht gegen den Wind. Durga hatte das immer für eine metaphorische Redewendung gehalten. Kämpfe nicht gegen das, was ohnehin geschieht. Als sie nun den Deckel der Urne aufschraubte und ihr der erste Windstoß die Asche ihrer Mutter ins Gesicht fegte, bemerkte sie, dass es genau das bedeutete, was es besagte. unterschätze niemals die Macht des Faktischen. Und jetzt wird die Geschichte halt in verschiedenen Rückblenden erzählt, damit wir die Figuren besser kennenlernen. Ich überspringe ein paar Rückblenden und es geht jetzt mit Jack weiter. Du weißt nicht, wo deine Mutter verstreut werden möchte, hatte Jack fassungslos gefragt, als das Undenkbare passiert war und ihre Mutter sich in einem winzigen Moment von einem Atemzug zu keinem Atemzug von einer Person in eine Leiche verwandelt hatte. Ein toter Körper, wo ein lebender Körper sein sollte. Ein Fehler im Universum. Sie hat doch von nichts anderem gesprochen. Das war nicht ganz fair. Lila hatte zahlreiche Lieblingsthemen gehabt. UFOs, BlackRock und Vanguard, UFOs, One World Government unter Vorherrschaft der europäischen Königshäuser, dass die Freiheitsstatue transgender ist, UFOs. Aber ihr eigener Tod hatte nun einmal die größte Faszination auf sie ausgeübt. Er war die Frage, die nur beantwortet werden würde, wenn sie die Antwort nicht mehr weitersagen konnte. Genau, sie hat pausenlos darüber geredet. Warum weißt du es dann nicht, schoss Durga zurück. Wut war besser als Schmerz. Hatte sie denn einen Lieblingsort? Versuchte Jack ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Natürlich hatte sie den. Dummerweise konnte sich Durga nicht mehr daran erinnern. Geroldstein, Faching, eine dieser Städte, die nach einer Mineralwassermarke benannt sind. Und so standen sie nun auf einer Wiese bei Sinzig und schütteten Lilas Asche in den Harbach, wo sie dreckige Blasen schlug. Durga schaute hoch und fühlte sich sofort einsam, angesichts dieser Natur, mit der sie sich nicht verbinden konnte. Durgas Vater wischte sich die Asche seiner Ex-Frau aus dem Gesicht. Es schmerzte Durga, dass seine Hand zum ersten Mal heller war als ihre eigene. Sogar die Linie, die seine Handfläche vom pigmentierten Handrücken trennte, war unscharf und verwaschen. Ein Zeichen dafür, wie selten er inzwischen den anstrengenden Weg in die Welt jenseits seiner Wohnung unternahm. Mit der anderen Hand stützte er sich schwer auf einen Gehstock, bis Rosa einen 70er-Jahre-Campinghocker ausklappte und Dinesh dankbar auf dessen geblümte Sitzfläche sank. »Kannst du dich noch an das Sprichwort mit der Asche erinnern?«, fragte Durga. Ihr Vater schaute sie aus müden Augen an. »Nein, welche Asche?« »Na, die, die gegen den Wind verstreut wird.« Dinesh nickte. »Ja, wir verstreuen unsere Toten in Indien.« »Aber die Lila kommt doch gar nicht aus Indien«, sagte Rosa. Und nicht zum ersten Mal wunderte sich Durga, warum beide Frauen ihres Vaters Mischungen aus Rot als Rufnamen gewählt hatten. Rosa war kurz für Roswitha. Lila war kurz für Sigrun. Lila brauchte die Realität nicht als Stichwortgeberin. Von ihrer Heimat mit Dinesh Chatterjee an hatte sie sich mit Haut und Haaren in den indischen Unabhängigkeitskampf geworfen, obwohl dieser bereits bei ihrer Geburt gewonnen gewesen war. Lila war eines jener Mitternachtskinder, die ihren ersten Atemzug machten, als Indien zum Leben und zur Freiheit erwachte. Durgas Vater erzählte gerne, wie ein bengalischer Freund ihn zu Lilas Geburtstagsfeier mitgenommen hatte und Dinesh, noch bevor er die Unbekannte, die genauso alt war wie sein Heimatland, das erste Mal sah, wusste, dass sie die Frau seines Lebens sein würde. Nur war Lila natürlich nicht die Frau seines Lebens gewesen, sondern eine Frau seines Lebens. Und der indische Freiheitskampf auch nur einer der Freiheitskämpfe in ihrem Leben. Das Einzige, bei dem Lila unerschütterlich blieb, war ihre Entscheidung, eingeäschert zu werden. Und wie die meisten ihrer Entscheidungen bereitete auch diese Durga maximale Ungelegenheiten. Friedhofszwang, hatte sie den Leichenbestatter entgeistert gefragt. Ja, ja, schrecklich, nicht wahr? Antwortete der junge Mann gut gelaunt und rückte das Namensschild an seinem Jackett zurecht. D.R. Dard las Durga und wusste, dass Jack ihn bereits Dr. Death getauft hatte. Friedhofszwang, wiederholte Jack wie aus Stichwort. What's that supposed to mean? Stay in your grave oder du bekommst einen Strafzettel? Der Bestatter strahlte ihn an, als hätte er endlich einen Menschen gefunden, der ihn vollkommen verstand. Jack schnaubte und bekam ein Taschentuch gereicht, das er irritiert anstarrte. Okay, vergiss Bestattung, sagte er so langsam, als würde er mit einem Kind sprechen. Was mache ich, wenn ich sie mit nach Hause nehmen will? Ah, da habe ich genau das Richtige für Sie, sagte Dr. Death und öffnete eine Schatulle, in deren Samtinneren ein gänseeigroßer Diamant lag mit der Gravur für die Ewigkeit. Ist das Kapitalismus oder was? Explodierte Jack. Why is it okay, wenn ich meine Schwiegermutter zu einem Diamanten pressen lasse? Aber ihre Asche ist tabu. Was ist aus der guten alten Tradition geworden, sie in einer Kaffeedose aufzubewahren? Und wenn man zu viel getrunken hat, versehentlich eine Tasse Mother-in-Law zu trinken. Shut up, sagte Durga. Doch der Bestatter liebte britischen Humor, nur nannte er ihn englischen Humor, was Jack, der zwar Brite, aber nicht Engländer war, definitiv nicht Engländer, einen Schwall schottischer Schimpfworte entlockte. Was den Bestatter noch mehr begeisterte. Er rammte Jack feixend den Ellbogen in die Seite. Wissen Sie, was Sie machen müssen? Nein, das versuchen wir die ganze Zeit herauszufinden, sagte Jack drohend. Sie müssen ein Krematorium finden, das relativ liberal ist. Was heißt das? Fragte Durga, bevor Jack etwas einwerfen konnte, dass Dr. Death den nächsten Lachanfall bescherte. Einfach ein Krematorium, das keine Bescheinigung über den Verbleib der Asche braucht. Good man, sagte Jack. Die Urne war noch immer halb voll, als es zu regnen begann. Durgas Tante Elisabeth und ihr Onkel Ralph eilten zum Auto zurück. Lilas Freundin, die Jack sehr zu ihrer Befriedigung The Three Witches nannte, folgten mit flatternden schwarzen Mänteln. Dann kam die Nash auf Rosa gestützt, langsam und unsicher, bis Rohan seinen Großvater auf der anderen Seite unterhakte. Das Schlusslicht bildete Durgas Cousin Stannis mit seinem Mann. Durga hatte ihn das letzte Mal bei seiner Hochzeit getroffen und davor wahrscheinlich auf der Beerdigung ihrer Großmutter. Familiensinn war etwas, was man erbte, und Lila hatte nicht genug davon besessen, um ihr mehr zu hinterlassen als Gesichter, die wie im Zeitraffer alterten, wenn Durga sie nach 5, 15, 25 Jahren wieder sah. Stannis beugte sich zu ihr und deutete auf die Urne. Du weißt, dass das nicht wirklich deine Mutter ist. Natürlich ist das nicht Lila, sagte Durga dankbar und verärgert zugleich. Natürlich war das nicht ihre Mutter, die sich hier in der Landschaft verteilten. Nicht Lilas Essenz, nicht ihr Atem, nicht ihre Seele. Nein, das ist nicht Lilas Asche, sagte Stannis. Was bei einer Einäscherung übrig bleibt, sind nur der Schädel und der Beckenknochen. Alles andere verschwindet durch den Schornstein, wie Santa Claus, nur umgekehrt. Hö, hö. Er wartete darauf, dass sie seinen Witz mit einem angemessenen Lächeln quittierte und wiederholte hilfsbereit, wie Santa Claus, nur umgekehrt. Hö, hö. Sie versteht dich schon, she just doesn't find it funny, sagte Jack, der die Fähigkeit besaß, Leuten die unglaublichsten Dinge ins Gesicht zu sagen, ohne dass sie das Bedürfnis hatten, ihm ein blaues Auge zu verpassen.
Ja, danke schön, Mitu Sanyal, für diese erste Kostprobe. Wir haben also eine Hauptfigur, die gerade die Asche ihrer Mutter verstreut hat und am nächsten Tag nach London aufbricht zu einem Drehbuchworkshop. Das ist der 9. September 2022. Kaum ist sie dort angekommen, ist Königin Elisabeth II. Tot. Und die nächsten 10 Tage bis zur Beisetzung arbeitet Durga mit an einem Drehbuch, das die Briten auf die Palme bringt, bevor das erste Wort geschrieben ist. Frau Sanyal, worum geht's da? Warum sind die alle so aufgeregt?
Naja, also psychologisch gedeutet sind die wahrscheinlich alle am Trauern. Und es ist halt eine Form, mit Trauer umzugehen, möglichst wütend auf irgendjemanden zu werden. Weil es ist natürlich viel, viel einfacher, als über Gefühle zu reden. Die wollen Agatha Christie neu schreiben, eine Neuadaption der berühmten Agatha Christie-Krimis machen als Serie mit Hercule Poirot. Und dann sollte es möglichst Vogue, wie das in Zeitungen verhandelt wird, irgendwie, das ja selber schon ein Schimpfwort ist. Also Vogue nennt sich ja niemand selbst. Nur andere Leute sagen immer, das sind die Woken und die wollen jetzt canceln. Und die wollen jetzt irgendwie Hercule Poirot umschreiben. Da kommt irgendjemand auf die Idee, jetzt soll er bestimmt auch noch von einem schwarzen Schauspieler gespielt werden. Hurra, gute Idee. Die haben ein Interview gemacht in der BBC und im Times Literary Supplement. Let's kill the Queen. Die meint natürlich die Queen of Crime. Am nächsten Tag stirbt die Queen. Das ist als Werbung schon mal gar nicht schlecht. Danach reden wirklich alle drüber. Und in unserer Aufmerksamkeitsökonomie ist ja jede Presse gute Presse. Aber es sorgt halt für ganz, ganz, ganz viel Wut. Und die Leute stehen halt vor der Tür, demonstrieren dagegen. Durga ist selber auch wirklich wütend darüber, dass die Queen gestorben ist, weil ihre Mutter ist gestorben. Jetzt soll nicht jemand anders ihr irgendwie, ne, sie ist dann nicht mal in ihrem Tod die wichtigste Person. Und das ist wirklich dieses so, warum musste die Queen ausgerechnet jetzt sterben? Das nehme ich ihr persönlich übel.
Also man merkt nicht nur auf den ersten Seiten, die wir jetzt gehört haben, sondern überhaupt in diesen ersten Teilen des Buchs tatsächlich diese Wut und den Schmerz. Also Wut ist besser als Schmerz, haben wir ja gerade gehört. Aber diese Wut rumort die ganze Zeit in Durga rum und das hat dann auch Folgen. Aber vielleicht erst noch mal zu dieser Drehbuchautoren-Crew in diesem historischen Gebäude des Florin Court. die Mitglieder dieser Crew, das ist so ein, etwa ein halbes Dutzend Leute, die verkörpern diverse Ansätze der postkolonialen Diskussion, die sie im Hinblick auf so feste Größen der britischen Popularkultur von Agatha Christie bis Doctor Who führen. Und Sie haben es gesagt, die Aufgabe dieser Drehbuchautoren ist jetzt eben die Dekolonialisierung von Christies Detektiv Hercule Poirot. Sie sind ja nun selbst Autorin. Für wie sinnvoll halten Sie solche Projekte?
Neuverfilmungen gibt es ja regelmäßig. Und gerade, also wenn wir über Hercule Poirot nachdenken, dann ist das ja eigentlich Period-Drama, Costume-Drama. Ne? Also es soll ja in den 20ern spielen. Das heißt, die Art, wie wir uns die Vergangenheit vorstellen, gerade im Film, das altert ja viel, viel schneller. Also wir wissen immer genau, zum Beispiel Jane Austen-Verfilmung, aus welchem Jahrzehnt ist. Das erkennt man genau, weil es ist halt viel, viel mehr 80er oder 90er, als es dann wirklich 1800 ist. Und das ist halt total interessant. Und darum ging es mir auf der einen Seite. Ich finde, Neuverfilmungen sind immer Interpretationen. Und das ist absolut gerechtfertigt. Ich persönlich liebe ja Originale. Ich würde Originale wahrscheinlich niemals umschreiben wollen. Ich weiß, das Schlimmste, was wir Menschen angetan haben, war, als sie das Duodezimalsystem, mit dem die Briten ja ihr Geld berechnet haben, was niemand verstehen kann, wo die auch selber so, wie viel Schilling sind jetzt im Pfund und warum und was heißt das jetzt alles, verstehe ich nicht. Als sie das dann in Büchern in das Dezimalsystem übersetzt haben, damit wir verstehen, wie viel Geld damit gemeint ist. Ich fand das entsetzlich, wo ich dachte, ich will meine Literatur nicht irgendwie verständlicher, ich will sie magischer haben. Aber, und das ist die andere Sache, ich finde tatsächlich Kontextualisierung super. Ich bin ja auch völlig davon überzeugt, in Kinderbüchern kann man das auch machen. Man kann sogar in Kinderbüchern Fußnoten machen. Irgendwann werde ich mal einen Roman mit ganz vielen Fußnoten schreiben. Nur das dürfen halt nicht literaturwissenschaftliche Fußnoten sein. Dann ist es vielleicht eine Form, wie eine andere Realität mit denen kommunizieren möchte. Oder ich weiß es nicht. Also irgendwie muss man ja mit dieser Form spielen. Aber dieser Gedanke, Bücher sind außerhalb einer Kommunikation. Also sie sind halt da und sie sind halt Entitäten. Nichts ist jenseits irgendwie von unseren Diskursen. Und ich finde, die Diskurse machen diese Bücher ja auch so toll, dass wir uns immer wieder aufs Neue daran reiben und dass diese Bücher dadurch Lebewesen bleiben. Nur an toten Büchern, ne, die wollen wir nicht mal umschreiben, die interessieren uns gar nicht mehr.
Machen wir das mal ein bisschen praktisch am Beispiel dieses Buchs. Also es geht tatsächlich um das Bearbeiten, das Neuschreiben oder für die Verfilmung Bearbeiten von klassischen Murder Mysteries der britischen Kriminalliteratur. Und dieser Roman selbst ist ja auch ein mindestens doppeltes, wenn nicht mehrfaches Murder Mystery. Ich habe dann irgendwann gedacht, ob Sie hier nicht eigentlich praktisch das gemacht haben, was in diesem Londoner Writers Room, also diesen Drehbuchautoren-Treffen, entstehen soll.
Ich hasse das ja immer, wenn ich selber moderiere und jemand sagt, ja, dann war es das. In ganz vielen Punkten
ist das gut.
Ist es eine Umsetzung? Es gibt ja eine Szene, wo Durga in diesem Writers Room sitzt und denkt, müssen wir wirklich immer wieder diese Klassiker neu adaptieren? Also weil wir kennen ja ganz viele Namen nicht, also auch sowohl von historischen Figuren, als halt auch, wir kennen ja die absurdesten englischen Namen. Sherlock Holmes irgendwie ist ein Name, den finden wir völlig normal. Irgendwie, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also wahrscheinlich hat niemand jemals so geheißen. Trotzdem sagt er uns etwas, während in meinem Roman gibt es ganz viele indische Namen, wo Menschen wirklich Probleme haben, sie auch auseinanderzuhalten. Deshalb gibt es ja hinten auch so einen Index, ne? Also ein Dossier mit den ganzen Figuren, damit man halt weiß, wer ist das, weil es ist halt wirklich so, so funktioniert ja unser Gehirn. Aber deshalb begegnen sie uns nicht in unserer Literatur. Weil sie uns nicht in unserer Literatur begegnen, weil wir die Geschichten nicht kennen, kennen wir die Namen nicht. Und dann steigert sich das. Es ist halt wirklich so ein Kreislauf. Und irgendwann überlegt sie sich, sollten wir nicht eher neue Mystery schreiben, als diese alten immer wieder zu adaptieren? Ich glaube, es ist beides. Ich liebe es ja auch, Bücher mehrmals zu lesen. Ich finde, es wird auch bei jedem Lesen besser. Und es gibt ja dieses Paradox of Suspense, heißt es. Also beim Wiederlesen hat man trotzdem immer noch das Gefühl, vielleicht geht es jetzt aber anders aus. Vielleicht werden jetzt doch alle glücklich. Und das haben wir wirklich. Also es ist offensichtlich etwas sehr, sehr weit Verbreitetes. Also wir sind ja aktive Leser und Leserinnen. Das heißt, auch im Wiederlesen passiert etwas Neues mit dem Buch und mit uns.
Damit überhaupt jetzt Bewegung in die Sache kommt und die da nicht einfach 10 Tage hintereinander diese Diskussionen führen und sich überlegen, wie kriegen wir das hin, dass Hercule Poirot schwarz sein kann, da passiert ja eine einigermaßen erregende Sache. Nämlich plötzlich befinden wir uns, beziehungsweise befindet Durga sich im London des Jahres 1906. Und von da an erzählt die Hauptfigur selbst, die feststellen muss, dass sie nicht nur eine Zeitreise gemacht hat, sondern sie hat auch ihr Geschlecht gewechselt, sie ist also männlich und das Alter. Sie ist jetzt ein junger Mann. ein junger, geiler Mann, wie es dann heißt, wie sie selbst bemerkt, oder er. Denn als erstes hat sie bzw. er angefangen, an seinem schönen neuen Penis herumzuspielen, mit großem Erfolg. Nun hat man ja schon öfter von Zeitreisen gelesen. Aber dass Zeitreisende sich zudem noch in einem anderen Körper wiederfinden, das ist eher selten. Was hat sie dazu inspiriert? Was hat sie an diesem Wechsel interessiert?
Also ganz viel auf der einen Seite, ich finde es ja immer total unüberzeugend. Ne? Also schon im Märchen, der Prinz verwandelt sich in einen Frosch, wo ich denke, wie geht das? Also der müsste auch irgendwas Großes sein, was irgendwie, wo die Masse dann da reinpasst. Und umgekehrt ist es halt mit Zeitreisen das Problem des Körpers. Also wir reisen ja alle durch die Zeit, also eine Sekunde pro Sekunde, und der Körper verändert sich darin, er altert. Das heißt, auch wenn wir in die Vergangenheit reisen, muss ja etwas mit diesem Körper passieren. Und auf der einen Seite, es gibt ja, irgendwann überlegt sie sich, ist es eine Form von früherer Inkarnation? Also bin ich wiedergeboren und war ich vielleicht davor dieser junge Mann, der natürlich auch ein vollständiges Leben gelebt hat und auch irgendwann ein alter Mann geworden ist, aber war ich vielleicht vorher dieser Mann? Wer weiß? Und es gibt natürlich auch noch die Interpretation, das ist ihre Trauer, das ist jetzt eine Halluzination. All das sind ja mögliche Interpretationen. Sie kriegt die wirkliche Antwort darauf nicht. Aber der Gedanke, man nimmt einen Aspekt mit, in dem Fall ist es halt Race, was sie mitnimmt, und alles andere nicht. Alles andere wird halt wieder neu ausgelost. Also wenn sie jetzt nochmal durch die Zeit reisen würde, würde sie vielleicht das Geschlecht mitnehmen. Oder das Alter. Oder was ganz anderes. Sie bleibt im selben Ort. Das ist ganz wichtig. Also sie verändert den Ort überhaupt nicht. Der Ort bleibt genauso, wie er war.
Und es ist auch so, sie steckt nicht komplett fest in dieser Vergangenheit, sondern das wechselt immer wieder. Also sie kehrt immer wieder sozusagen in ihre alte Gegenwart zurück. Oft ist es auch nur so, dass sie sich das vorstellt. Auch das ist so etwas, was, glaube ich, so ein bisschen Interpretationsspielräume bietet.
Genau, sie erinnert sich an die Zukunft. Also, ne, weil sie ist ja in der Vergangenheit, sie weiß ja, was in ihrer Zukunft passiert, also in de facto der Zukunft. Aber es ist halt auch, irgendwann geht die Zeit weiter. Also ab dem Moment der Zeitreise denkt man, ja, sie würde sich halt nur bis zu dem Moment der Zeitreise daran erinnern. Aber die Zeit in der Gegenwart geht weiter. Da passieren 12 Tage oder 11 Tage genau genommen, während halt in der Vergangenheit 3 Jahre vergehen. Also auch dieser Gedanke, Zeit vergeht unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Orten.
Ja, das ist wirklich interessant. Also sie ist dann in diesem London von vor 120 Jahren, ist sie dann mehrere Jahre, und in der Gegenwart, aus der sie gekommen ist, vergehen halt diese 10 Tage. Beim Schreiben des Romans, wann ist Ihnen aufgegangen, dass Sie diese, ich will es mal Asynchronizität nennen, gestalten können, oder dass das sozusagen eine schriftstellerische Aufgabe ist?
Nee, so funktioniert ja auch Erinnerung. Also in unserer Erinnerung, wir sind ja im Jetzt, und in unserer Erinnerung können wir ja viel größere Zeiträume auch erfassen. Also es ist ja so ein bisschen auch, wie unser Gehirn sich Zeit vorstellt und wie es funktioniert. Also dass dann in der Vergangenheit mehr Zeit passieren kann, das fand ich jetzt relativ naheliegend. Und irgendwie in der Gegenwart, sie ist ja wie in einem Starren, in so einem Schockzustand. In diesem Schockzustand kann sie sich auch viel langsamer bewegen. Und in gewisser Form arbeitet sie aber dieselben Themen durch. Also es ist ja immer alles gespiegelt. Also nicht eins zu eins gespiegelt, aber es gibt ja ganz viele Spiegelungen. Das, was in der Gegenwart diskutiert wird, wird auch in der Vergangenheit verhandelt. Also ihre Mutter Lila, die haben ein schwieriges Verhältnis miteinander. Die Mutter hat die Familie verlassen, als Durga 13 war. Das hat Durga ihr auch sehr, sehr übel genommen, um halt die Revolution zu machen. Und irgendwann ist die Mutter dann halt bei so Verschwörungstheorien geendet. Und Durga kann so freundlich auf ihre Mutter herabschauen. Was auch nicht stimmt. Also es gibt ja ganz viele. Es gibt ja auch, die Geschichte der Mutter ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte. Die hat in den 80er Jahren ihre Familie verlassen, hat das Kind nicht mitgenommen. Normalerweise bleiben die Kinder ja bei den Müttern. Dieses Kind ist bei dem Vater geblieben und die Mutter ist ihren Weg gegangen. Und das sind natürlich auch Sachen, aus Duras Perspektive sind die sehr schmerzhaft. Aus der Perspektive der Mutter ist es aber eben nicht nur das. Die hat halt auch versucht, ihren eigenen Weg zu gehen und sich halt eben nicht an die ihr angebotenen Rollen anzupassen. Und die kommt ja aus so einer Arbeiterfamilie, die ist Sekretärin. Das heißt, ihre Möglichkeiten darin, aber auch an dieses akademische, revolutionäre Milieu Anschluss zu finden, linke Milieu, sind relativ gering. Das heißt, dass die dann bei Verschwörungstheorien endet, ist ja auch nicht ganz zufällig. Das heißt, diese Mutter ist jetzt überzeugt, die wird die ganze Zeit überwacht. Dann landet Durga als Sanjeev, also sie gibt sich einen neuen Namen, in der Vergangenheit, bei Menschen, die de facto die ganze Zeit überwacht werden. Nämlich, die landet in India House. Das gab es historisch tatsächlich. Das war so ein Boardinghaus für indische Studenten. De facto haben die indischen Revolutionäre da gewohnt, die Waffen geschmuggelt haben. Und die ganze Zeit stand halt jemand von Scotland Yard davor und hat halt irgendwie Notizen gemacht, worüber die sich gerade unterhalten. Das ist auch ganz toll, die konnte ich dann einsehen. Das ist ja wunderbar an Bürokratie, ist alles aufbewahrt, kann man alles lesen.
Als ich das gelesen habe, sozusagen mit unbewaffnetem Auge und ohne Vorwissen, da habe ich gedacht, also dieses India-Haus, man muss sich das vorstellen, ein herrschaftliches Anwesen in einer guten Gegend von London. Und da sind also lauter junge indische Studenten. Also ich sage Studenten, weil Frauen
es sind
kommen
Männer,
da
es sind
nicht
junge
vor.
Männer, ja.
Und Sanjeev kommt eben dahin und findet da also eine neue Heimat. Und er ist dann auch sehr fasziniert von einer dieser Figuren, über die wir nachher noch reden müssen. Und dann wird da der indische Unabhängigkeitskampf vorbereitet. Da kommen lauter Größen dieses Kampfs hin, auch schon ältere Leute, die also da sich schon Namen gemacht haben. Und ich dachte so, du meine Güte, da trägt sie ganz schön dick auf. Was hat sie sich denn da alles ausgedacht, die Autorin? Und dann lernt man, also spätestens, wenn man das Nachwort bzw. den sogenannten Abspann des Buchs liest, das ist überhaupt nicht ausgedacht. Das hat es eben alles tatsächlich gegeben. Und Sie konnten also in diesem Material recherchieren. Das muss ja sehr aufwendig gewesen sein.
Ja, und es war aber auch total aufregend, weil es kam ja nicht nur die Größen des indischen Unabhängigkeitskampfes vorbei, sondern wirklich so das Who's Who der europäischen Linken. Also Lenin kam vorbei, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht hatten mit denen Kontakte. Die IRA hat denen natürlich die Waffen geliefert, weil man hat ja denselben Feind. Natürlich kriegt man dann die Waffen von denen. Die Suffragetten kommen vorbei. Und Durga erkennt nur die Weißen, die weißen Linken. Und das ist ja auch kein Zufall. Das ging mir ja genauso. Irgendwie, ich kannte dann, bis auf Gandhi, der halt auch mehrmals vorbeigekommen ist, verbrieft, ich kannte halt auch nur die europäischen Linken. Und die haben ja damals eng zusammengearbeitet mit irgendwie auch diesen großen Differenzen, die es natürlich immer darin gegeben hat. Kemal Atatürk, der damals noch nicht Kemal Atatürk hieß, irgendwie war auch da.
Der hieß dann noch Mustafa Kemal. Sie haben es schon gesagt, da gibt es jetzt jede Menge indische Namen, die glücklicherweise alle erklärt werden. Der führende Kopf dieser India-House-Truppe, in denen dieser junge Sanjeev sich auch ein bisschen verliebt, den er jedenfalls schwerstens verehrt, das ist ein hochbegabter Mann, Anfang 20, namens Savarkar. Das ist auch eine historische Figur. Vollständig hat der Vinayak Damodar Savarkar geheißen. Und dieser Mann gilt als Vater des Hindu-Nationalismus. Also der hat praktisch die Bibel dieser Hindutva geschrieben, der Indien eben sowas wie die jetzige Regierung Modi verdankt. Und er wird auch verantwortlich gemacht, er ist nicht selber tätig geworden, aber wird verantwortlich gemacht letztlich für den Mord an Mahatma Gandhi. Und das alles liegt natürlich zum Zeitpunkt dieser Handlung 1906, 1907, 1908 noch in weiter Ferne. Aber Savarkar ist in der Wahl seiner Mittel wirklich radikal. Und das ist der Auszug, den Sie jetzt als nächstes lesen werden.
Genau, also Savarkar ist halt wirklich, also das ist eine der vielen Antichristen in dem Buch. Also Antichristi ist halt nicht nur Agatha Christie irgendwie antirassistisch überarbeitet, sondern es gibt halt viele wirklich so absolute Gegenspieler. Und für Savarkar ist wahrscheinlich Gandhi der Gegenspieler, der Antichrist. Und es war für mich tatsächlich auch absolut erschütternd rauszufinden. Ich dachte immer, wir haben den richtigen, den guten Widerstand gemacht, gewaltfrei und mit Gandhi. Und zu merken, ohne den bewaffneten Widerstand, den es genauso gegeben hat, wäre Indien wahrscheinlich heute nicht mehr britische Kolonie, aber noch sehr, sehr, sehr viel länger gewesen. Und es hat mich in so auch in existenzielle Fragen verwickelt, weil ich immer mich daran festhalten konnte, wenn die Linke überlegt hat, müssten wir jetzt vielleicht doch uns radikalisieren, konnte ich mich immer daran festhalten, es gab unbewaffneten Widerstand und er war erfolgreich. Und plötzlich zu merken, es ist wie alles im Leben viel, viel, viel komplexer. Ich lese eine kurze Stelle daraus vor und dann unterhalten wir uns nochmal, was die Vor- und Nachteile und die Probleme mit Savarkar sind. Was die in India House gemacht haben, das ist auch das Tolle an diesen ganzen Protokollen. Man denkt da immer, das ist dann alles total aufregend und man ist immer im Hinterhalt und hat ständig Waffengefechte. Nee, die meiste Zeit saßen die zusammen und haben gequatscht, auch viel über irgendwie religiöse Fragen, weil man daran irgendwie vieles verhandeln konnte. Und dann stand halt, wie gesagt, immer irgendwie Scotland Yard vor der Tür und dann gab es am nächsten Tag Schlagzeilen in den Zeitungen. Alle Schlagzeilen hier sind auch echte Schlagzeilen, die damals gekommen sind. Am nächsten Tag war die Presse voll von India House. Seditious in dem Propaganda in London, titelte die Times, wobei seditious nicht weniger als umstürzlerisch hieß, und zitierte sogar Savarkar, wenn auch falsch. Mr. Savarkar sagte, die Polizei kann ruhig vor unserem Fenster stehen und uns belauschen, wenn sie kein Problem mit dem Wetter hat. Zitat Ende. Das fanden alle unglaublich lustig und waren, nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen hatten, auch sicher, dass Savarkar das genauso gesagt hatte. Die anderen Zeitungen setzten lieber auf Angst und Alliteration. The Devil and his Dirty Dozen. Und sobald ihr die Home Stories ausgingen, griff auch die Times wieder auf Shock Value zurück. Bomben in Kensington. Ey, geht's melodramatischer, fragte ich angewidert und schnitt den Artikel für den Pressespiegel aus. Savarkar setzte sein selbstgefälliges Ich-bin-so-bescheiden-Gesicht auf. Die Scotland Yard-Leute komponieren besser, als ich dachte. Was, sagte ich und dehnte das S, bis nur noch ein Zischen zu hören war. Cousin Wiley, der Chef des Geheimdienstes, begreift, wegen welcher Sachen ich nach Europa gekommen bin, antwortete Savarkar, als wäre ich schwer von Begriff. Bomben, fragte ich entsetzt. Bomben, bestätigte Mardern, doch aus seinem Mund hörte es sich eher an wie Bonbon. Warum wollt ihr Bomben? Weil sie die Gewehre haben, sagte Mardern schlicht. Savarkar schaut ihn an wie ein Hund, der einen besonders cleveren Trick vollbracht hatte. Die Engländer behaupten doch immer, dass sie Fair Play so lieben. Bitteschön, die Bombe macht die Auseinandersetzung deutlich fairer. Sie ist unser Mittel zur Demokratisierung des Konflikts. Schau dir Russland an. Einen Moment lang fielen mir nur Kalter Krieg und atomares Wettrüsten ein. Durga war ein Kind der 80er. Dann sagte Savarkar ungeduldig, schau dir die russischen Anarchisten und ihre Bombenattentate an. Und ich sagte, ah. Allein die Bombe stellt sicher, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, die leiden. Savarkar zog ein Seidentaschentuch aus seiner Brusttasche und rieb über einen gelben Fleck auf seiner Hand. Bomben, erklärte Mardern konspirativ. Pikrinsäure, korrigierte Savarkar. Und sie explodiert auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deshalb habe ich Hemchandra, Bapat und Abbas nach Paris geschickt. Das waren Hemchandra Daskanungo, Senapati Bapat und Mirza Abbas, die ich seit meinen ersten Wochen in India Haus auch nicht mehr gesehen hatte. Dahin waren sie also verschwunden. Sie sollen sich von Safransky das Bombenbauen beibringen lassen. Safransky, den Namen hast du jetzt ausgedacht, oder? Du hast einfach ein indisches Gewürz genommen und hinten Ski dran gehängt, sagte ich, wieder besseren Wissens. Denn natürlich war Nikolaus Safransky nur zu real. Er war einer jener russischen Anarchisten, von denen Savarkar gerade gesprochen hatte. Dummerweise war die 50 Seiten lange Bombenbauanleitung, die er den Dreien gab, ebenfalls auf Russisch. Weshalb sie von Frankreich nach Deutschland fuhren, um sie sich in Berlin von einer Freundin Bapats übersetzen zu lassen. Was ohne ein Fachwörterbuch für Sprengstoffe wie Dartwerfen im Dunkeln war. Okay, wie Dartwerfen im Dunkeln, ohne Dartboard und ohne Darts und stattdessen nur mit einer Gruppe von Menschen, die das Dartwerfen anhand von vagen Erinnerungen und den Erzählungen anderer Leute aus Schnürsenkeln rekonstruieren müssen. Erinnern ist dem Hier und Jetzt so unglaublich überlegen, weil man in der Erinnerung die langweiligen Teile herausredigieren kann. Etwa das Warten in India House auf die Übersetzung, um endlich mit dem Bombenbauen anfangen zu können. Das ein Jahr dauerte. Okay, über ein Jahr. Damals dachte ich noch, dass die Bomben für Statuen und Gebäude bestimmt seien. Und dann explodiert auch irgendwann die nächste Bombe.
Tja, also Sanjeev hat nicht damit gerechnet, dass es nicht nur um Diskussionen und Kontakte geht und nicht nur um Reden und Aufsätze. Was ist dieser Sanjeev für ein Typus von Erzähler? Was unterscheidet ihn von der Protagonistin Durga? Was haben die beiden gemeinsam?
Also Sanjeev hat ja die gesamten Erinnerungen Durgas. Und erschreckenderweise, falls er eine frühere Inkarnation war, dann keine Erinnerungen an sein eigenes Leben. Aber er hat ja ganz viele Körpererinnerungen. Also er hat ja seinen eigenen Körper. Also Durga, ne, wie in der deutschen Linken, man redet die ganze Zeit, wen würden wir bei der Revolution als erstes an die Wand stellen? Keiner hat das jemals vor. Also es wird nicht passieren, aber man redet und redet und redet die ganze Zeit. Deshalb geht Sanjeev natürlich auch davon aus, irgendwie, wir werden jetzt drüber quatschen und das war's. Und so läuft es dann halt eben leider nicht, sondern es werden Bomben geworfen, es wird ein politischer Mord passieren und es hat ganz viele und zwar auch sehr, sehr schreckliche Folgen für die Revolutionäre selber. Der Hauptunterschied ist halt, dass wir mit einem anderen Körper die Welt anders wahrnehmen. Also wenn wir krank sind, nehmen wir die Welt anders wahr. Wenn wir Hunger haben, nehmen wir die Welt anders wahr. Wenn wir aufs Klo müssen, nehmen wir die Welt anders wahr. Und Durga hat jetzt diesen jungen, männlichen Körper. Also ne, sie ist eine heterosexuelle Frau, sie ist ein zumindest bisexueller Mann. Der fühlt sich extrem angezogen von Savarkar. Durga hingegen weiß, wer Savarkar werden wird und hat irgendwie zumindest eine politisch massive Distanz zu ihm und ist jetzt immer hin und her gerissen dazwischen. Sanjeev hat massive Probleme mit dem Wetter. Ne? Er ist unglaublich wetterfähig, der kommt überhaupt nicht damit klar, dass irgendwie immer alles bewölkt ist. Durga hätte damit kein Problem. Sanjeev kann Eier essen, Durga hat eine Eierallergie. Und es gibt ganz, ganz viele Unterschiede, wodurch die sich in unterschiedlicher Form durch die Welt bewegen. Und Sanjeev wundert sich ja irgendwann auch darüber, dass er Durgas Familie, also ihren Mann und ihren Sohn vermisst. Also, und das ist halt auch etwas, es gibt diese Erinnerung, es gibt diese emotionale Verbindung, aber in diesem anderen Körper gibt es andere emotionale Prioritäten. Und dann versucht sie halt immer, sich zu überlegen, wenn ich das jetzt nicht mache, kann ich in meine Zeit zurückkommen. Das ist ja wie mit, wenn man in einen Feenkreis reintritt und das Essen ist, muss man für immer da bleiben. Oder dann vergehen 100 Jahre und man kommt zurück und alle Menschen sind gestorben. Und sie überlegt sich jetzt, okay, essen muss ich, trinken muss ich auch. Ich werde keinen Sex haben. Also schon mit mir selber, ne? Ich werde unanieren, aber ich werde auf keinen Fall mit Savarkar Sex haben, weil dann binde ich mich nochmal in einer anderen Form an diese Welt und an diese Zeit. Und trotzdem werden ihr die Menschen ja immer wichtiger. Und sie versucht im Lauf des Romans auch Einfluss zu nehmen, obwohl sie ja weiß, du darfst die Vergangenheit nicht verändern, sonst wirst du bestimmt nie geboren, also die ganzen Zeitreiseparadoxa. Und dieser Gedanke von irgendwie, es ist mir alles egal, ich will diese Menschen, die mir so wichtig sind, retten, mit ganz vielen auch wirklich nicht besonders schönen Folgen. Also sie sorgt für viel Probleme in der Vergangenheit damit.
Das Thema Gewalt im Unabhängigkeitskampf und Gewaltlosigkeit, das ist natürlich zentral in diesem Buch und also die Anwendung von Gewalt wird von vielen dieser Figuren gerechtfertigt. Also wir brauchen das, denn sie haben die Gewehre. Für Durga ist das ja ganz schwierig. Das ist angeklungen in dieser Stelle auch. Man muss dazu vielleicht dann auch sich noch vor Augen führen, als Durga verehrt sie Mahatma Gandhi. Und als Kind der 70er und 80er, als Tochter dieser auch irgendwie Peacenik-Hippie-Mutter, da hat sie die Gewaltlosigkeit quasi mit der Muttermilch eingesogen und damit ist sie ja nicht allein. Also das ging ja vielen von uns so. Jetzt stehen wir natürlich vor anderen Herausforderungen, aber dieses Thema, es muss doch möglich sein, einen Kampf auch gewaltlos zu gewinnen, das ist ja gerade im Augenblick wieder aktuell. Wie war das bei Ihnen selbst, Frau Sanyal? Ging Ihnen das auch so und hat sich da an Ihrem Blick auf die Dinge durch die Arbeit an diesem Roman, durch die Recherchen mit diesen Originalquellen, was verändert? Hat das Ihre Haltung verändert?
Also jedes Buch verändert einen ja massiv, aber es ist ja auch mit jedem Buch, das ich lese und das Leben verändert uns die ganze Zeit, hoffentlich, und bestimmte Dinge haben aber Bestand. Was für Durga ja relativ zentral ist, die ist ja Deutsche, also ne, die ist in einem Deutschland aufgewachsen, das nie wieder Krieg gesagt hat und das irgendwie sich auch mehr oder minder pazifistisch selber verstanden hat. Das heißt, es ist ja nicht nur der indische Unabhängigkeitskampf, sondern es ist ja auch wirklich kein Zufall, dass sie als Deutsche auf diesen Unabhängigkeitskampf schaut und irgendwie, dass das große Werte sind. Die Welt ist ja in einem Umbruch. Ne? Also wir diskutieren gerade über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wir beteiligen uns wieder aktiv an Kriegen und so weiter. Also die Welt hat sich verändert. Die haben alle damals sehr, sehr gute Argumente für den bewaffneten Widerstand, weil sie halt sagen, ja prima, ne? Also gewaltfreier Widerstand ist super, umso besser kann man uns ignorieren. Die Briten können ihre Wände mit unseren Petitionen tapezieren, die lachen darüber. Und das stimmt, das ist ja so. Auf der anderen Seite, bewaffneter Widerstand ist auch super für die jeweiligen Machthaber, gerade in den Kolonien, da kann man die Armee hinschicken und den einfach niedermähen. Und zwar in sehr, sehr brutaler Form. Das gibt einem eine wunderbare Entschuldigung. Und dass die Revolutionäre richtigerweise sagen, es gibt ja Gewalt. Also es wird ja massiv Gewalt ausgeübt gegen uns. Und können wir es dann überhaupt leisten? Ne? Also wie viele Menschen haben wir mit auf dem Gewissen, wenn wir uns nicht auch bewaffnen? Und das wirft sie in wirklich so existenzielle Fragen, weil sie keine Antworten darauf hat. Und das merkt sie ja im Lauf des Romans. Sobald Gewalt angewendet wird, trifft sie immer auch die Falschen. Also ne, das, was wir Kollateralschäden nennen, das sind ja Menschen. Aber wenn es wirklich Würdenträger trifft oder ne, den Feind trifft, ist dieser Mensch ja nicht nur seine Funktion, sondern der ist ja immer noch viel, viel mehr. Der ist ja Ehemann, Vater, der hat Freunde, der hat Verwandte. Es gibt keine guten Antworten darauf. Und darum wird ja die ganze Zeit gerungen und beide Seiten haben Recht. Und das ist ja das Gemeine. In gewisser Form gibt es eine Synthese in dem Roman. Es gibt ganz am Ende ein historischer berichtetes Fest, also Durga Puja, das sie dann feiern. Und Gandhi und Savarkar halten jeweils Reden für und gegen Gewalt. Und auch die sind historischer Brief, die Reden, die sie halten. Und dann steht Madame Kama auf. Madame Kama ist die einzige indische Unabhängigkeitskämpferin, die auch in India House war, die hauptsächlich in Paris gelebt hat, aber ganz, ganz viel in India House war. Und die sagt, ja, es wird niemals einen Unabhängigkeitskampf geben, der nur gewaltfrei ist. Es wird auch niemals einen geben, der nur bewaffnet ist neben allem. Das ist gar nicht möglich. Und warum ist sozusagen die Latte, die wir an Unabhängigkeit, an Widerstand irgendwie legen, so viel höher als die wir an Staaten legen. Was halt eigentlich wichtig ist, ist, dass wir uns überlegen, dass in unserem Widerstand die Gesellschaft, die wir danach erschaffen wollen, mit enthalten ist. Also dass wir nicht so ein Set von Menschen durch ein anderes Set von Menschen ersetzen, sondern dass wir sie durch eine neue Form von Gesellschaft ersetzen. Und das ist tatsächlich etwas, dem kann ich mich auch sehr anschließen. Und ansonsten geht es mir immer viel, viel weniger um Antworten, also um die Fragen, ne? Und dass man irgendwie die Zeit und den Raum hat, in diesen Roman reinzugehen und sich Fragen von allen Seiten anzugucken.
Ja, man lernt auch sehr viel in diesem Buch. Einige Kritiker und Kritikerinnen haben gemeint, dass man lernt vielleicht ein bisschen arg viel. Sie sind ja selber Kritikerin. Was würden Sie denen entgegnen?
Also ich wäre jetzt nicht stolz darauf zu sagen, ach, ich möchte jetzt nicht so viel lernen. Also ich finde, es ist jedem auch absolut irgendwie freigestellt, welche Art von Roman man lesen möchte. Aber wenn ich in diesen Roman reingehe, dann erwarte ich von der Kritik, dass sie sich oft mit dieser Form von Literatur auseinandersetzt. Und es passiert ja auch irre viel. Also es ist ein Roman mit ganz viel Handlung. Es ist auch ein Roman, der halt nicht nur irgendwie informieren möchte, sondern auch wirklich unterhalten möchte. Ich hoffe, das merkt man auch. Es gibt halt wirklich auch viel, dem man emotional folgen kann. Und er arbeitet ja mit Überforderung, mit Überflutung. Durga selber reist in eine Zeit, versteht ganz vieles nicht. Und bis zum Ende gibt es ganz viele Sachen, die wird sie auch nicht verstehen, weil sie noch nicht verstehen kann. Und das ist egal. Also man muss nicht alles in diesem Buch verstehen, sondern man kann auch einfach mit auf diese Fahrt gehen und das mitnehmen, was man halt in dem Moment mitnehmen kann. Und man kann es nochmal lesen.
Das ist mein Publikum. Super. Man kann nicht nur emotional mitgehen, sondern was mir vor allem aufgefallen ist, Antichristi ist auf weite Strecken einfach sehr komisch. Das haben wir schon gemerkt bei dem Anfang des Buchs. Da hat es ja hier viele Lacher gegeben. Frau Sanyal, an welchen Vorbildern haben Sie Ihren Witz geschult?
Also ich glaube, mein ganz großes Vorbild, irgendwie kennt niemand hier, ist Meera Sanyal. Ich denke mir das jetzt nicht aus, weil die sich so ähnlich anhört wie ich, sondern es ist wirklich eine Autorin, die ich sehr, sehr schätze. Die gehört in Großbritannien, also irgendwie ihr erster Roman Anita and Me ist halt im Schulunterricht an Unis, ist es halt Teil des Kanons geworden. Ein Roman von ihr ist ins Deutsche übersetzt worden. Auf Englisch heißt der Life isn't all ha-ha-hi-hi. Hier ist er übersetzt worden mit Sari, Jeans und Chilischoten. Und Überraschung, er ist kein großer Erfolg in Deutschland geworden. Meera Sanyal könnte man kennen, die ist auch Schauspielerin und Comedian und die hat halt diese Comedy-Serie Goodness Gracious Me mit erfunden und geschrieben und ist darin aufgetreten. Und ich habe halt ganz, ganz viel natürlich auch über britische Comedy. Die Art des Schreibens, auch die Art, wie Witze konstruiert werden, ist natürlich auch sehr, sehr, sehr daran geschult. Und an meinem Mann irgendwie ganz viele Witze darin sind von ihm. Die vergisst er dann netterweise immer. Und ich lese ihm immer irgendwie, sobald ein Kapitel fertig ist, lese ich es immer mal vor, weil ich das Buch ja auch sehr auf Akustik schreibe, also auf orales Verstehen. Das heißt, es ist mir wichtiger noch als die allerbeste Metapher ist, dass sozusagen ein Satz einen in den nächsten Satz reinzieht, dass so der Atemfluss ohne Stocken weitergeht. Und das heißt, ich lese ihm das dann immer vor und irgendwie die Stellen, wo er am meisten lacht, sind immer seine eigenen Witze.
Ja, der Mann bleibt sich treu.
Es sind auch wirklich die Besten.
Irgendwann hat in dem Buch auch Sherlock Holmes, also das ist jetzt eine fiktive Figur, Arthur Conan Doyles genialer Detektiv.
Es gibt ja viele Leute, Auftritt. Die glauben, Sherlock Holmes wäre real. Der kriegt ja auch immer noch Post an 220.
So, jedenfalls, der trägt also dann dazu bei, oder er löst das eine dieser Murder Mysteries, das sich in India House selbst abgespielt hat, auf seine unnachahmlich überhebliche Art. Und er ist der ist ja sozusagen der Urvater vieler klassischer Figuren der britischen Kriminalliteratur, so wie Dorothy Sayers Lord Peter Wimsey und Chestertons Father Brown und eben Agatha Christies Hercule Poirot. Sämtlich so ein bisschen Außenseiterfiguren oder Leute, die so ein bisschen daneben stehen oder eine Stellung haben, von der aus sie in sehr viele verschiedene Gesellschaftsschichten reinschauen können, aber sie schauen als eigentlich immer nur in die höheren Kreise rein. Frau Sanyal, diese literarische Tradition, was bedeutet die Ihnen persönlich?
Also ich liebe einfach Krimis, unter anderem, weil Krimis einen davon entlasten, sich die Frage zu stellen, warum lese ich dieses Buch? Ich lese es, weil ich rausfinden will, wer der Mörder ist. Und das Problem haben wir wirklich bei Literatur. Warum lesen wir, warum schreiben wir? Und da gibt die Form ja sozusagen etwas vor. In gewisser Form liebe ich Krimis, aber auch, weil sie so eine wunderbare Metapher für den Kolonialismus sind. Es gibt diese Oberfläche, wo alles schön ist, und dann gibt es darunter unglaubliche Verbrechen, die aber nicht an die Oberfläche dringen. Und dann kommt der Detektiv, der ja wie so eine Magierfunktion hat, der die Oberfläche durchbricht, das darunter sichtbar macht und in gewisser Form die Toten wieder lebendig macht. Der gibt denen eine Stimme, damit sie eine so Truth and Reconciliation sagen können, das ist der Mörder, das ist mir angetan worden. Und das ist ja das, was uns im wirklichen Leben, das wird nicht eingelöst immer. Ne? Wir wissen, ganz vielen Leuten wird nicht Gerechtigkeit geschehen und es wird nicht gesehen, wie es wirklich ist. Und das ist halt dieses unglaublich Befriedigende am Krimi. Und, also deshalb dachte ich mir, ich mache auch nochmal einen Locked Room Mystery, sind die geilsten Krimis, weil sie halt irgendwie neben Krimis auch immer nochmal Zaubertricks sind. Ne? Also zum Beispiel, jemand geht in einen Raum rein, schließt ihn von innen ab, niemand kann rein oder raus und dann irgendwann wird die Tür aufgebrochen, der ist ermordet worden. Wie ist das passiert? Das ist halt wirklich so eine Bastion des Surrealismus in unseren Fernsehern oder Computern heutzutage und in der Literatur. Und ich liebe das einfach sehr. Und dann wird halt danach erklärt, wie es wirklich passiert ist. Also es gibt halt sowohl eine ganz materielle Erklärung, aber es fängt halt an mit so einer ganz surrealen Situation. Oder jemand steigt in eine Gondel in so einem Riesenrad ein und am Ende kommt er unten an und ist tot. Aber niemand kann ja aus der Luft da rein. Wie kann das passieren? Und ich liebe einfach dieses, dass das Gehirn auch die ganze Zeit wach ist, weil es will halt wissen, was kann da sein?
Etwas davon, das werden wir jetzt hören, das ist der versprochene Bonustrack. Und zwar passt das eigentlich ganz schön zu dem Buch, weil Antichristi ist ja auch ein Roman über das Fernsehfilme und Serien machen. Und da gibt es dann am Ende eben Bonusmaterial, Deleted Scenes. Und die erste ist ein Zitat, das eigentlich ganz schön passt. Das ist angeblich oder tatsächlich aus dieser Serie Doctor Who.
Alles ist wirklich so. Nichts davon ist erfunden, außer natürlich allem. Aber irgendwie alle Zitate sind echte Zitate.
Genau, und ein Doctor Who sagt halt, always rip out the last page of a book, then it doesn't have to end. I hate endings. So, und damit wir jetzt eben hier noch nicht enden müssen, kommt jetzt, wie versprochen, ein dritter Auszug aus dem Buch. Und da geht es eben genau um das Lösen des Murder Mysteries. Es wird jetzt nicht gelöst, aber es wird erklärt, wie es dazu kommt.
Ich habe mich aus ganz, ganz vielen Gründen für Sherlock Holmes entschieden, weil natürlich Sherlock Holmes einfach irgendwie damals da war. Es gibt einen Locked Room Mystery, also es gab damals einen realen politischen Mord. Dieser Chef des Geheimdienstes, der vor allem die indischen Studenten überwacht hat in London, wird ermordet von Mardan Lal Dhingra, der eben in dieser Szene auch war. Mardan ist der engste Freund und Verbündete in der Haus für Durga oder Sanjeev in dem Fall. Und in meiner Form versucht sie halt diesen Mord zu verhindern und dann passiert halt ein Locked Room Mystery und dieser Chef des Geheimdienstes ist aus diesem abgeschlossenen Raum verschwunden. Da ist halt eine Blutlache und Mardan wird jetzt trotzdem verhaftet. Und es ist nichts besser geworden. Außerdem wird er noch als Fanatiker verhaftet, nicht als erster indischer internationaler Märtyrer. Es wird irgendwie egal, was sie probiert, es wird halt immer, immer schlimmer. Und sie versucht dann diesen Mord aufzuklären, aber als junger Inder redet natürlich niemand mit ihr. Das heißt, sie braucht Verbündete, sie macht sich dann auf die Suche nach Verbündeten und das ist eine dieser Szenen. Am Himmel zog eine schwarze Gewitterfront auf, doch die Straßen waren noch in metallisches Sonnenlicht getaucht. Es war, als würden Erde und Himmel zu unterschiedlichen Zeiten existieren. Oder als wäre ich ein Magritte-Gemälde getreten, in dem unten Tag und oben Nacht war. Das Einzige, was fehlte, war ein um die Ecke biegender Schwarm umgekehrter Meerjungfrauen. Unten Mensch und oben Fisch. Stattdessen hörte ich rechts über meinem Kopf einen durchdringenden Pfiff, gefolgt von »Oi, Mister!« Auf einer Mauer zwischen zwei Häusern saß ein etwa 9-jähriger Gassenjunge und zwinkerte mir verschwörerisch zu. Ich fischte einen Pfennig aus der Hosentasche und warf ihn ihm zu und er fing ihn gekonnt mit einer Hand auf. Wie auf Stichwort erschien der Kopf eines zweiten Straßenkindes über der Mauer. Der kleinere Junge zog sich mühsam mit den Armen hoch, scheiterte an den letzten Zentimetern und warf seinen Oberkörper nach vorne. Dann robbte er vorwärts, bis er die Beine nachziehen konnte. Ich wollte ihm ebenfalls einen Pfennig zuwerfen, bezweifelte jedoch, dass er ihn fangen würde und reichte ihn stattdessen lieber hinauf. Much appreciated, sagte er. Mit einem überraschend charmanten Grinsen, das sein bleiches Gesicht verwandelte und Grübchen in seine dreckigen Wangen zauberte. Der Anblick dieses so wenig schönen Kindes, das nur ein wenig Aufmerksamkeit und Geld brauchte, um sich in einen bezaubernden Jungen zu verwandeln, brachte mich dazu, einen Satz zu sagen, der so 21. Jahrhundert war, dass ich mich am liebsten getreten hätte. Kann ich euch helfen? Konnte ich ihnen etwa Eltern besorgen oder sollten sie Eltern haben, diesen Eltern Arbeit, von der sie leben und ihre Kinder ernähren konnten, einen Platz in einer Schule, warme Kleidung, warme Wärme? Statt mich auszulachen, lächelten die beiden nur noch breiter und sprangen von der Mauer. Okay, Nummer 2 rollte wieder auf den Bauch und ließ sich langsam auf meiner Seite heruntergleiten, bevor er atemlos sagte, nein, aber wir können Ihnen helfen, Mister. Er legte seine kleine, klebrige Hand in meine und Nummer 1 nahm eine andere Hand und kommandierte, hier entlang. Und damit gingen wir los. An der Themse entlang, die ebenso aufgewühlt war wie der wütende Himmel, an endlosen Backsteingebäuden vorbei, baumbewachsene Straßen hinauf und hinunter, zwischen den Kutschen und seltenen Motorautos hindurch. Sind Sie einer von diesen Indianern? Fragte klebriges Händchen neugierig. Das heißt Inder, fuhr ihn der Ältere an. Sind Sie einer von diesen indischen Revoluzern, half ihm Nummer 1. Revolvern? Fragte der Kleine. Ja, sagte ich, und die beiden nickten befriedigt. Wenn ich groß bin, werde ich auch ein Revolver, erklärte Nummer 2. Ich auch, bestätigte Nummer 1. Für wen, fragte ich. Für wen wollt ihr kämpfen? Für den König, sagte klebriges Händchen. Verstehe, sagte ich. Aber was macht ihr, wenn der König nicht gerecht ist? Ein ungerechter König wird zu einem Dämonen. Dann werde ich gegen die Dämonen kämpfen, sagte der Große. Ich auch, rief der Kleine. Wir liefen durch die alten Straßen wie Personifizierungen eines neuen, zukünftigen Londons. 3 junge Menschen unterschiedlicher Races und Classes, Unity in Diversity. Bis wir die weißen Stuckfassaden der Regency-Häuser von Mayfair erreichten und meine Hautfarbe und die abgewetzte Kleidung der beiden Jungs mehr und mehr misstrauische Blicke der Passanten auf uns zogen. Schon steuerte ein Polizist von der anderen Straßenseite dienstbeflissen auf uns zu. Meine minderjährigen Begleiter ließen meine Hände fallen und stoben davon. Ich öffnete das nächstbeste Vorgartentor und drückte mich flach gegen die Haustür. Der suchende Blick des Bobbys streifte mich, blieb zu meiner Überraschung aber nicht an mir hängen, als er gemessenen Schrittes vorbeiging. Ich presste die Augen zusammen und hielt die Luft an und wartete darauf, dass er zurückkam, doch außer dem Rauschen des Verkehrs und dem Raunen der Passanten war nichts zu hören. Vorsichtig öffnete ich meine Augen und starrte direkt auf ein Messingschild mit der Aufschrift Institute for Time Travel. Wie auf Stichwort schwang die Tür unter dem Gewicht meines Körpers auf und ich stolperte in den Hausflur. Der erste Stock sah aus, als wäre schon eine Weile nicht mehr benutzt worden. Ich wollte bereits weitergehen, als ein rasselnder Luftzug mir einen Zettel vor die Füße wehte. Institute for Time Travel. Mit einem eingerissenen Loch an der oberen Kante. Und in der Tür vor mir steckte eine goldene Reißzwecke. Ich klopfte erst vorsichtig, dann lauter, dann sehr laut. Dann nahm ich einer Eingebung folgend mein Taschenmesser und schob es zwischen Schloss und Türrahmen. Mit einem Klick öffnete sich die Tür, allerdings die rechts neben mir und ein sehr großer, sehr dünner Mann trat in den Hausflur. Er sah aus wie ein junger John Cleese, nur mit Adlernase. Da außer ihm und mir nichts und niemand im Hausflur war, nicht einmal eine Topfpflanze, versuchte ich gar nicht erst, mich zu verstecken. Zu meiner Überraschung herrschte er mich nicht an, was ich hier tun würde, sondern sagte nur kühl und präzise, »Ich sehe, du kommst aus India House.« Während ich ihn sprachlos anstarrte, malte er mit seinen langen, dünnen Fingern eine Zielscheibe in die Luft. Ein junger Mann mit südasiatischem Aussehen, der offensichtlich kein Arbeiter ist. Und warum ist Indien gerade in allen Zeitungen? Er stach mit seinem Zeigefinger in das Zentrum der unsichtbaren Scheibe. India House. Bemerkenswert, sagte ich. Elementary. Vor allem angesichts der Tatsache, dass du so dringend mit mir sprechen willst, dass du sogar in mein Büro einbrichst. Ich wollte widersprechen, doch in diesem Moment schnappte das Schloss auf und er deutete ironisch in die dunkle Diele. Aber bitte hereinspaziert. Mein Name ist Holmes. Sherlock Holmes, keuchte ich. Etwas dagegen? Und Sherlock Holmes spielt natürlich aus ganz, ganz, ganz vielen anderen Gründen noch eine Rolle, weil wenn man Sherlock Holmes liest, merkt man erstmal, wie viel die Sherlock-Holmes-Romane mit dem indischen Unabhängigkeitskampf zu tun haben. Also das Zeichen der Vier ist ein Roman über den indischen Unabhängigkeitskrieg, den ersten indischen Unabhängigkeitskrieg. Wie wir alle wissen, 1857 war es niemand, natürlich nicht. Und ich wusste es nicht. Also ich habe es in meinem Studium gelesen, ich habe das danach, ich lese ja Bücher mal mehrmals, ich wusste es nicht, weil wir gelernt haben, das ist die Indian Mutiny, der indische Aufstand, die Meuterei. Und irgendwie zu merken, nein, es war ein Krieg gegen die Briten, den Hindus und Muslime zusammen gekämpft haben. Und die nächsten 90 Jahre haben dann die Briten alle Energie da reingesteckt, den Indern zu verklickern. Deine wirklichen Feinde ist die andere Religion. Und dann, als 90 Jahre später Indien unabhängig wurde, kein einziger Tropfen britischen Blutes ist vergossen worden, aber Hindus und Muslime haben gegeneinander gekämpft.
Das alles lernen wir aus diesem Buch. Für mich war diese Lektüre auch Anlass, mich mal wieder an den alten lateinischen Dichter Horaz zu erinnern, der bekanntlich geschrieben hat, nützen oder erfreuen wollten die Dichter oder beides. Frau Sanyal, was ist Ihnen denn wichtiger bei Ihren Romanen, aufzuklären oder zu unterhalten oder beides?
Ich glaube ja tatsächlich, dass Aufklären nur funktioniert, wenn es unterhaltsam ist. Also es ist ja mit einer der Gründe, warum ich auch Romane so sehr liebe. Das Gehirn funktioniert ja auf Stories. Das ist ja sozusagen die Software, auf der unser Gehirn läuft. Das heißt, wir können uns Fakten und Daten und all das viel, viel besser merken, wenn wir eine Geschichte dazu haben. Und die Geschichte, der folgen wir nur, wenn die Geschichte gut ist. Und ich will in erster Linie Geschichten erzählen.
Vielen Dank, Meetu Sanyal, für das Gespräch und Ihnen allen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht auf das Buch und wünsche Ihnen vor allem viel Vergnügen und natürlich die Mehrung Ihrer Erkenntnisse bei der Lektüre von Antichristi.